Zur Koni-Kaffeepause begrüßen wir heute Franziska Weiser, Gründerin und Geschäftsführerin von Carré Mobility. Wie schön, dass du an diesem sonnigen Vormittag zu uns gekommen bist auf einen Tee. Schon die zweite Gründerin, die lieber Tee statt Kaffee trinkt. Franziska, herzlich willkommen. Wir fangen direkt an. Wie beschreibst du dich selbst?
Als Mobilitätsenthusiastin, die davon überzeugt ist, dass Mobilität mehr ist als Fahrzeuge, sondern sie ja einen wichtigen Beitrag dazu leisten kann zu einer nachhaltigeren und auch irgendwo zufriederen Gesellschaft von morgen.
Was löst diesen Enthusiasmus bei dir aus?
Wahrscheinlich, dass ich schon immer mit Mobilität zu tun hatte. Ich bin in Rüsselsheim groß geworden, Automotive-Stadt. Ganze Familie ist im Automotive-Bereich tätig gewesen. Und das ist irgendwie für mich sehr eng verwogen mit mir und meiner Familie. Und der Enthusiasmus eigentlich daraus entstanden, als ich verstanden habe, was Mobilität bedeutet. Man kann Entfernungen erreichen, man ist verbunden mit der Welt. Und genau, wenn wir das jetzt noch schaffen, nachhaltig zu machen, ist doch perfekt.
Das schließt sich ja wunderbar an die nächste Frage, nämlich, was machst du?
Was mache ich überhaupt? Genau, mit Carré habe ich eine Firma gegründet, die unterschiedliche Mobilitätsformen genau dorthin bringt, wo wir sie brauchen, nämlich vor die eigene Haustür. Das heißt, wir kombinieren Carsharing, Lastenradsharing und Bikesharing in einer Lösung und betreiben das als wirklich auch Betreiber der Lösung in Wohnobjekten, Wohnquartieren oder auch in Bürogebäuden, Büroquartieren, weil auch da natürlich Mobilitätsbedürfnis existiert. Das sind alles elektrische Fahrzeuge, das heißt lokal emissionsfrei.
Und was treibt dich an, diese Mobilitätslösungen in die Fläche zu bringen? Ist das dieser Enthusiasmus, von dem du gesprochen hast?
Ja. Kurz gefasst, ja. Um es weiter auszuholen. Ich glaube, dass wir ein Umdenken benötigen, um zukunftsfähig zu sein in Bezug auf Mobilität. Statistisch gesehen steht das deutsche Fahrzeug im Durchschnitt über 23,5 Stunden am Tag. Das ist weder wirtschaftlich noch effizient noch nachhaltig. Und was wir aber eigentlich wollen, ist ja mobil sein. Wir wollen Wege zurücklegen können, wir wollen Freunde erreichen, Arbeitsorte erreichen. Und meine Überzeugung ist, dass das nicht unbedingt mit einem eigenen Auto passieren muss, sondern mit einem geteilten Fahrzeug passieren kann, das verschiedene Bedürfnisse adressiert. Wenn das Auto, wenn es regnet und man mit anderen fahren möchte oder was Größeres transportieren möchte, das Fahrrad, wenn schönes Wetter ist oder das Lastenrad, wenn man Kinder in den Kindergarten fahren möchte. Also es muss auf die verschiedenen Bedürfnisse eingehen und vor allem muss es komfortabel sein. Es möchte keiner von seinem Wohnort oder Arbeitsort 500 Meter, 300 Meter oder jetzt sind wir ja bei 150 Meter laufen, um ein Fahrzeug entgegennehmen zu können und nutzen zu können, sondern das meinte ich vorhin mit Mobilität, die passend ist, dort bereitstellen, wo wir sie brauchen, vor der eigenen Haustür, kurze Wege, da wo auch das eigene Auto stehen würde.
Und wie gelingt es Carré Mobility, genau das in die Fläche zu bringen?
Indem wir einen B2B2C-Ansatz verfolgen, anders wie andere Sharing-Betreiber, die in einem Free-Floating-Modell zum Beispiel in Städten großflächig agieren, setzen wir auf Partnerschaften mit der Immobilienbranche, weil die Immobilienbranche auch immer mehr dazu getrieben wird, Mobilität mitzudenken. Die Top-7-Städte haben in ihren Vorgaben, dass Mobilitätskonzepte realisiert werden müssen, wenn es um Neubau geht. Das heißt, da sind wirklich in städtebaulichen Verträgen steht drin, es müssen 5 Carsharing-Fahrzeuge über 5 Jahre betrieben werden, sonst gibt es gar keine Baugenehmigung. Das heißt, die Branche wird dazu gedrängt, Mobilität mitzudenken. Es gibt aber noch, oder gab es ja noch keine Lösung, die das für die abnimmt, weil das Kerngeschäft der Immobilienbranche ist nicht, Fahrzeuge zu betreiben, sondern Wohnraum bereitzustellen, Bürofläche bereitzustellen. Und da möchten wir unterstützen, weil wir uns auf genau das Thema Fahrzeuge betreiben, Mobilität bereitstellen, konzentrieren, was unser Fokus ist. Und so mit den Partnerschaften realisieren wir es, dass es überall dort, wo Geschosswohnungsbau notwendig ist oder Bürogebäude relevant sind, in der Fläche Mobilität mit Immobilie verquickt wird, zusammengedacht wird und damit diese Flächendeckung realisiert werden kann.
Du sprachst jetzt von den Top 7. Wie gelingt das in Lingen an der Ems, in Ravensburg oder auch in Chemnitz?
Guter Punkt. Die Top 7 war darauf bezogen, dass das wirklich als vorgeschrieben wird, dass Mobilitätskonzepte gemacht werden müssen. Aber natürlich auch in Mittelstädten zum Beispiel ist das ein relevantes Thema, wo auch dort zum Beispiel Stellplatzschlüssel relevant sind, ne? Stellplatzverordnungen relevant sind, die vorschreiben, es müssen so und so viele Stellplätze pro Wohneinheit gebaut werden. Hier können wir unterstützen, weil mit unserer Lösung weniger Stellplätze gebaut werden müssen, aus Sicht der Immobilienbranche. Und dadurch können signifikante Einsparungen erzielt werden. Plus, für die Menschen, die dort leben, schaffen wir den Zugang zu dieser geteilten Mobilität, das häufig in den Free-Floating-Modellen nicht der Fall ist. Und die sind eigentlich nur in den Großstädten unterwegs, in den Kerngebieten der Großstädte. Die Menschen in den Mittelstädten oder auch in suburbanen Raum haben aber auch ein Mobilitätsbedürfnis. Ich habe zum Beispiel mit der Frankfurt University of Applied Science ein Forschungsprojekt, das ich durchführe mit der Universität gemeinsam, mit der Professor Dr. Schäfer, bei dem wir uns genau anschauen, ist denn eine Nutzungsbereitschaft da bei den Menschen, die außerhalb der Großstädten leben, geteilte Mobilität zu nutzen? Und es ist signifikant. Also es ist eine sehr große Bereitschaft dort, aber bisher haben nur 5% der Menschen, weniger als 5% der Menschen, überhaupt Sharing-Erfahrung sammeln können, weil es kein Angebot gibt. Und wir möchten dort ein Angebot schaffen.
Du sagtest vorhin, es ist wirtschaftlich für die Branche, weil sie weniger Stellplätze bauen müssen. Also ganz konkret, als Entwickler spare ich mir dadurch 7 Stellplätze, 8 Stellplätze? Also in welchen Größenordnungen bewegen wir uns da?
In Millionengrößen.
An Stellplätzen oder an Aufwand?
An Euros. Also wir haben zum Beispiel ein Standardprojekt, das wir gerne als Beispiel heranziehen, 180 Wohneinheiten. Es hätten 2 Tiefgaragenetagen gebaut werden müssen, weil der Stellplatzschlüssel 1,2 ist. Mit unserer Lösung konnte eine Tiefgaragenetage sich komplett gespart werden und 6,1 Millionen Euro eingespart werden. Das waren in Summe 50% weniger Stellplätze. Und wir haben Beispiele, die jetzt Richtung 70% Einsparungen gehen. Wenn eine gute ÖV-Anbindung in der Umgebung ist, das sind natürlich weitere Faktoren, die darauf einzahlen. Aber wenn das gegeben ist, haben wir hier Einsparpotenzial von bis zu 70%.
Ist das Ermessen des Stadtplanungs- oder des Stadtbauamtes oder ist das rechtlich verbindlich? Also gibt es einen Anspruch darauf zu sagen, ich nehme Carré Mobility und dann kann ich die Stellplätze einsparen oder darf der Beamte im Stadtbauamt sagen, ich hätte dann doch lieber die Stellplätze?
Es ist im Endeffekt das Ermessen von dem Beamten im Stadtbauamt, wie viele Stellplätze eingespart werden können. Also es gibt keine regulatorische Grundlage, die sagt, okay, wenn jetzt hier 3 Autos, 2 Lastenräder und 10 E-Bikes stehen, dann sind es auf jeden Fall 70%. Das ist nicht der Fall. Es wird überall, in den meisten Städten muss ich sagen, die Möglichkeit eingeräumt, diese Mobilitätskonzepte einzureichen. Wir reichern die vor allem in Bezug auf Shared Mobility an, dass eine Reduktion möglich ist. Aber wie groß die Reduktion ist, ist dann tatsächlich bei der jeweiligen Stadt.
Ist das Einsparen von Stellplätzen der attraktivste Nutzen für eure B2B-Kunden?
Ich bin davon überzeugt, dass es mannigfaltig ist. Finanziell gesehen ist natürlich diese Einsparung der Investitionskosten ein großer Punkt. Gleichzeitig haben wir, wie gesagt, in einigen Städten die Situation, dass sie gar kein Baurecht bekommen, wenn sie nicht nachweisen können, dass es einen Sharing-Betrieb später gibt. Das ist also die Erfüllung der regulatorischen Vorgaben an der Stelle aus den städtebaulichen Verträgen, die ein großer Hebel sind. Nachhaltigkeitszertifikate, sei es DGNB oder andere, fordern Sharing für höhere Einstufungen von Zertifikaten. Das ist ein wichtiger Punkt. Und im Endeffekt auch ein attraktiver Mieterservice, den wir da anbieten können. Und das Besondere bei uns ist, dass wir das alles realisieren können, ohne zusätzlichen finanziellen Aufwand pro Monat im späteren Betrieb. Mit unserem einmaligen BaFin-regulierten Verrechnungsansatz haben wir einen Weg gefunden mit unserer Bank und Mietsrechtsexperten, dass diese monatlichen Mobilitätsgebühren umlagefähig werden. Sprich, wir schaffen für die Branche oder für die Projektentwickler jetzt in dem Beispiel die Möglichkeiten, Investitionskosten einzusparen, Stichwort weniger Stellplätze zu bauen, damit auch Emissionen einsparen. Also das ist Teil der Taxonomie, wenn Stellplätze nicht gebaut werden, werden keine Emissionen freigesetzt, also das spielt auch da rein. Städtebauliche Verträge zu erfüllen, also die Baugenehmigung zu bekommen, höheres Nachhaltigkeitszertifikat, also ein höheres Level an Nachhaltigkeitszertifikat zu erreichen und das alles ohne im Endeffekt höhere laufende Kosten im Monat zu haben, beziehungsweise eine direkte Amortisierung dieser Kosten über die Miete.
Ich fasse das jetzt nochmal für mein Verständnis.
Ja, das war ein bisschen lang, ja, ich weiß.
Ich fasse das nochmal für mein Verständnis zusammen. Ich als Projektentwickler will 100 Wohnungen bauen, habe einen Baupreis pro Quadratmeter von 3.400 Euro, inklusive der geforderten Stellplätze, nutze euch, kann dadurch x Stellplätze einsparen, komme also auf 3.200 Euro Baukosten pro Quadratmeter und dann vermiete ich das, was möglicherweise auch Implikationen auf den Mietpreis hat. Und anschließend hat der Nutzer, also der Mieter, noch ein Mobilitätsbudget, was ich über die Nebenkosten als Vermieter faktorisiere?
Genau, es ist im Wohnen ist es tatsächlich Teil der Netto-Kaltmiete. Wir orientieren uns da an 30 Cent den Quadratmeter, die wir dann sozusagen umlegen. Und im Gewerblichen ist es über die Nebenkosten. Genauso funktioniert es. Und es wird dann sozusagen aufsummiert, also die Größe der Wohnung, Größe der Bürofläche, multipliziert mit dem Faktor, ergibt das monatliche Mobilitätsbudget. Und die Auflage der BaFin an uns ist, dass wir dieses Budget den Mieterinnen und Mietern pro Monat zur Verfügung stellen. Das ist wie eine Art PayPal-Guthaben, das dann pro Monat genutzt werden kann, um die Fahrzeuge kostenlos zu verwenden. Und erst wenn es aufgebraucht ist, ist eine zusätzliche Nutzungsgebühr fällig.
Also ich miete 100 Quadratmeter, habe also 30 Euro Mobilitätsbudget im Monat und kann dafür Lastenrad, E-Bike,
Auto kostenlos verwenden, genau. Mhm. Und mit den 30 Cent orientieren wir uns natürlich dann immer, was ist auch gefordert, macht Sinn für das Quartier. Wenn jetzt für die 100 Quadratmeter Wohnung nicht diese Anzahl an Fahrzeugen notwendig ist, dann sind es vielleicht auch nur 10 Euro pro Monat, die auf die Miete umgelegt werden müssen. Und die 10 Euro sind aber trotzdem zur Verfügung für die Mieter, um dann die Fahrzeuge zu verwenden.
Also habt ihr im Grunde, wenn ich das richtig verstanden habe, zwei Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Das eine ist, dass ihr beratet, wie gestalte ich meine Stellplatzordnung oder wie gehe ich mit den Stellplatzordnungsvorschriften um, dass ich möglicherweise die Tiefgarage nicht bauen muss. Und dann laufende Einnahmen aus der Zurverfügungstellung des Mobilitätsbudgets und der Verrechnung. Oder wie funktioniert das bei Carré Mobility?
Genau. Also wir sind, möchte ich an der Stelle dazu sagen, wir sind kein Verkehrsplanungsbüro und wir machen keine qualifizierten Mobilitätsgutachten. Dafür arbeiten wir zum Beispiel mit WOMO zusammen oder Verkehrsplanungsbüros, die sich darauf spezialisiert haben. Wir liefern für diese Mobilitätskonzepte gerne einen sharing-spezifischen Ansatz bei. Also wir schauen uns zum Beispiel keine Fußgängerströmungen an und sowas. Das lassen wir den Experten, aber wo wir Expertise haben, ist halt in Bezug auf Sharing. Und da arbeiten wir in diese Konzepte oder qualifizierten Gutachten zu. Das ist der erste Teil, den du genannt hast. Genau. Und der zweite Punkt, wie funktioniert das Ganze? Genau, es ist eine Nutzungsgebühr, die fällig wird auf der B2C-Seite, wie man es auch bei anderen Sharing-Angeboten kennt. Das ist eine minutenbasierte Abrechnung, die zu entrichten ist. Entweder es wird gegen das Guthaben gerechnet erst, ne? Aber später ist es dann eine minutenbasierte Abrechnung. Und wir haben, wenn jemand das Fahrzeug oder genau über einen Tag oder das ganze Wochenende nutzen möchte, haben wir auch Pauschalen, die damit verrechnet werden können. Das ist die B2C-Seite. Und es gibt eine Abrechnung gegenüber dem Immobilienpartner, das die Grundlage ist für die Umlage. Und je nachdem, wie der B2B-Partner, also der Immobilienpartner, aufgestellt ist, beteiligen wir die Gesellschaft auch gerne an den zusätzlichen Gewinnen, die wir durch die Nutzung der Fahrzeuge von den Mieterinnen und Mietern erwirtschaften.
Ich muss da jetzt nochmal nachfragen, weil jetzt ist ein neuer Aspekt für mich reingekommen. Zusätzliche Gewinne, der entsteht dann, wenn der Mieter sein Mobilitätsbudget von 30 Euro beispielsweise aufgebraucht hat, weil er 15 Euro fürs Lastenrad und 15 Euro für den E-Scooter ausgegeben hat im Monat und jetzt möchte er trotzdem das Wochenende noch mit dem Auto und der Familie an den Strand fahren.
Genau.
Und dann wird das Auto zum regulären Tarif an ihn vermietet, zu eurem Carré-Mobility-Tarif.
Wichtiger Punkt, die Personen, die ein Mobilitätsbudget bei uns haben, sprechen wir ein Attraktivitätsversprechen aus, 50% reduzierte Tarife als alle anderen, die in der Umgebung das nutzen können. Das soll eine zusätzliche Incentivierung sein für die Mieterinnen und Mieter in dem Objekt, zu sagen, ihr seid hier bevorzugt in der Nutzung. So. Genau. Und das müsste aber die Person bezahlen, wenn sie das jetzt am Wochenende nimmt und mit der Family an den Strand fährt, wäre dann ein Tagestarif fällig, je nach Fahrzeugklasse, oder Wochenendtarif fällig, je nach Fahrzeugklasse. Und das macht vielleicht nicht nur eine Familie, sondern mehrere im Monat. Dann schauen wir uns am Ende des Monats an, was haben wir zusätzlich erwirtschaftet. Und dann gibt es ein Revenue-Share-Modell mit dem Immobilienpartner.
Okay, also der zahlt dann 90 Euro pro Tag, das sind dann auch 270 Euro. Und ihr habt Aufwand von 50 Euro für das Fahrzeug für den Monat. Und dann werden die 40 Euro zwischen euch und dem Immobilienpartner geteilt. So. Und andere Nutzer, die kein Mobilitätsbudget haben, weil sie nicht im Quartier wohnen oder aber nicht Teil der von dem Immobilienpartner erfassten Wohneinheiten sind, die zahlen dann beispielsweise 180 Euro pro Tag und können das Auto auch nutzen.
Genau, das machen wir immer in Abstimmung mit dem Immobilienpartner, ob gewünscht ist, dass die Fahrzeuge für die Stadtgesellschaft zur Verfügung stehen sollen oder nicht. Das können wir aufgrund unserer der Technologielösung variabel einstellen. Häufig wird auch gerade für Projektentwicklungen, wenn die Stadt da drauf schaut, schon es gerne gesehen, wenn es geöffnet wird für die Bevölkerung, weil es ein Baustein, ein nachhaltiger Mobilitätsbaustein sein soll. Und dann ist es aber so, genau wie du es eben gesagt hast, die Mieterinnen und Mieter direkt in dem Objekt bekommen diese vergünstigten Tarife und die drumherum leben, die trotzdem darauf zugreifen können, haben die normalen Tarife.
Und damit verdient ihr schon Geld?
Gott sei Dank. Ja, damit verdienen wir schon Geld, ja.
Und das reicht, um das Wachstum von Carré Mobility zu finanzieren?
Nein, es ist ein wichtiger Baustein und es ist ein Baustein, der wächst, aber wir sind ein Startup, das genau in der Wachstumsphase sich befindet, weswegen wir Finanzierungsrunden abgeschlossen haben und gerade tatsächlich in einer sind, die wir gerade abschließen möchten, um den weiteren Wachstum zu finanzieren.
Und wer darf sich da bei euch beteiligen? Wen hättest du gerne als Wachstumspartner?
Idealerweise jemanden, der sich in der Industrie auskennt. Wir sind daran interessiert, wie es so schön in der Welt heißt, Smart Money aufzunehmen. Heißt, jemanden, der ein entsprechendes Netzwerk mitbringen kann aus der Immobilienbranche, der Zugang zu Projektentwicklern, Bestandshaltern, Büro, Commercial, Real Estate Partnern hat. Und wir gemeinsam den nächsten Schritt gestalten können.
Jetzt lesen wir ja insbesondere in den letzten Tagen, dass wieder Projektentwickler vom Markt verschwinden, weil sie die aktuelle Lage offensichtlich überschätzt haben, wie auch immer. Also sie sind weg. Das geht also eine Konsolidierungs- oder Bereinigungswelle durch die Branche. Macht das was mit euch? Schmälert das euren Markt oder die Möglichkeit auszuwählen an möglichen Partnern und Investoren?
Wir sind davon überzeugt, dass es über kurz oder lang eine Erholung geben muss auf dem Markt. Und wir positionieren uns so, dass wir für die Projektentwickler ein Lösungsbaustein sein möchten. Durch unsere Lösung können wir Baukosten reduzieren. Es muss weniger investiert werden. Allein im letzten Jahr sind zum Beispiel 88,3 Milliarden Euro für die Bereitstellung von Stellplätzen investiert worden. Das ist Geld, was in dem Umfang nicht notwendig sein muss. Und wir möchten dazu beitragen, dass weniger Geld für etwas investiert werden muss, was nicht notwendig ist. Und wir dazu beitragen, dass Geld eher dahin allokiert werden kann, um notwendigen Wohnraum schaffen zu können.
Das ist ja dann sozusagen immobiles Geld, weil es gebunden ist in Parkhaus, in gepflasterter Fläche, wie auch immer. Und wenn sich der Projektentwickler das sparen kann, kann er das zu mobilem Geld machen?
Zu mobilerem Geld, würde ich sagen, ja. Genau, aber zum Grundsatz seiner Frage, wie wir uns da aufstellen, wir unterstützen Projektentwickler für die, die jetzt noch bauen, die genau das eben genannte, die Voraussetzungen zu schaffen, dass es realisiert werden kann, gehen aber jetzt auch vermehrt auf den Bestand zu, die auch da ein Thema haben, Attraktivitätssteigerungen von zum Beispiel B- oder C-Standorten im Commercial-Bereich. Das ist eine spannende Entwicklung, die wir sehen, dass wir durch unsere Mobilitätslösung einen Service schaffen, der die Attraktivität für zukünftige Mieterinnen und Mieter erhöhen kann. Das ist ein Aspekt. Oder wenn es darum geht, in Stuttgart zum Beispiel, wird jetzt von der Stadt auch auf die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften zugegangen und gedrängt im Bestand Sharing zu realisieren. Und da unterstützen wir.
Das heißt, ich revitalisiere in Uelzen eine Büroimmobilie mit, keine Ahnung, 1000 Arbeitsplätzen als Projektentwickler im Bestand und hole mir dann Carré Mobility dazu, um den potenziellen neuen Mietern zu sagen, hier kannst du nicht nur einen Schreibtisch mieten oder eine Büroetage, sondern du hast auch direkt die passende Mobilitätslösung?
Absolut. Und da der Hebel gegenüber dem Mieter, gerade wenn es Multitenant ist, also mehrere Unternehmen in dem Bürogebäude sind, Einsparpotenzial auf der Mieterseite. Es muss nicht jeder ein 2, 3, 5 Fahrzeuge starkes Fuhrparksystem aufbauen, sondern wir managen für das Gebäude ein Corporate Sharing Pool, das genutzt werden kann. Das sind weniger Kosten für die jeweiligen Tenants. Und trotzdem gleichzeitig höhere Flexibilität und Freiheitsgrade, weil verschiedene Fahrzeuge genutzt werden können. Zum Beispiel für betriebliche Wege, die zurückgelegt werden können, Geschäftsreisen. Es müssen keine Mietwegen mehr bezahlt werden, sondern es ist alles vor Ort. Oder aber auch als attraktiver Service für die MitarbeiterInnen, die sagen können, ich nehme das Fahrzeug zum Beispiel am Wochenende mit, weil ich habe mich zu Hause von dem Zweitfahrzeug getrennt und brauche aber ab und zu mal ein Auto. Auch da die Möglichkeit zu sagen, ja, bei uns hast du nicht nur einen attraktiven Arbeitsplatz, sondern auch ein attraktives Mobilitätsangebot.
Verrückt. Ihr seid 2020 gestartet mit Carré Mobility, also jetzt bald 5 Jahre alt. Was ist nach der Zeit, nach diesen 5 Jahren, die wichtigste Erfahrung als Gründerin für dich?
Wie in Unbroken, dranbleiben. wirklich, also an der Vision festhalten, an die man glaubt, von der man überzeugt ist und weiterarbeiten und vor allem aber, also es ist jetzt ein bisschen zweigeteilt, ne? Auf jeden Fall es durchziehen, auf der einen Seite also das Durchhaltevermögen und auf der anderen Seite den Blick nicht dafür zu verlieren, was der Markt braucht. Ganz wichtig. Also diesen in dieser VC-Finanzierungswelt heißt es immer North Star. Der muss ganz klar sein, wo möchte man hin, wo möchte man das hinentwickeln und daran festhalten und dieses Durchhaltevermögen zu haben. Auf der anderen Seite aber die Offenheit zu behalten, durch super viele Gespräche mit deinen Kunden, direkten Kunden oder Nutzenden, um die Offenheit zu behalten, Veränderungen vorzunehmen. Wie muss das Produkt angepasst werden, damit es auf diese Bedürfnisse passt? Und das zusammen, ist auf jeden Fall das, was ich aus den letzten Jahren gelernt habe.
Welche Punkte waren denn diejenigen, wo du für dich den Eindruck hattest, ach, jetzt ist genau das gefragt, Ausdauer, Durchhaltevermögen, Zähne zusammenbeißen?
Gut, die Branche hat jetzt die letzten Jahre nicht die besten Jahre erleben müssen, ja, im Endeffekt, da halt weiterzumachen und zu sagen, nee, die Lösung ist richtig, wir adressieren die richtigen Herausforderungen, das Feedback gibt uns das auch zurück und genau, daran weiterarbeiten.
Also würdest du sagen, die aktuelle wirtschaftliche Lage ist der Punkt, der dich bislang am meisten herausgefordert hat?
Ist auf jeden, es ist ein Punkt, der zu nennen ist. Und dann, also jetzt auf die eigene Entwicklung zu reflektieren. Wir sind ganz am Anfang gestartet mit einem sehr viel breiteren Produkt. Wir haben gesagt, Mobilität ist sehr vielfältig. Sie kann in Fahrzeuge projiziert werden. Deswegen haben wir das Sharing aufgebaut mit Carsharing, Lastenradsharing, Bikesharing. Wir hatten aber auch die Idee, zum Beispiel, das ist ein bisschen aus der Corona-Zeit auch gekommen, einen gemeinschaftlichen Mitbringdienst zu realisieren. Ne? Also wenn ich jetzt einkaufen bin und Tante Erna von gegenüber, die jetzt nicht einkaufen kann, brauche XYZ. Ich weiß es aber in einer anonymer werdenden Welt nicht unbedingt, dass Tante Erna das jetzt braucht. War die Überlegung, einen Service aufzubauen, dass Tante Erna das posten kann in unserer App. Ich sehe das, ich bringe das mit und es gibt ein Kompensationsmodell. Genau, das war so der ein Punkt, den wir dann ein Stück weit wieder zurückgestellt haben, um uns auf das andere zu konzentrieren. Das wäre ein Learning auf der eigenen Seite, ja.
Das Produkt angepasst wurde.
Angepasst wurde, genau, genau.
Und was sind deine Erfahrungen beim Markteintritt in die Immobilien- und Wohnungswirtschaft?
Es ist kein Markt, bei dem man einfach off the shelf verkaufen kann. Es ist viel über Netzwerk. Und das meine ich gar nicht im negativen Sinn, sondern es ist ein Stück weit eine Industrie, bei der man sich beweisen muss, was auch gut ist, weil das wir eben gesagt haben, man muss das Produkt dahingehend optimieren.
Proof of Concept liefern.
Richtig. Und dann geht es darum, Vertrauen aufzubauen. Und wenn man das Vertrauen hat, das merken wir jetzt zum Beispiel von einem unserer ersten Kunden, da haben wir jetzt das vierte Projekt, was wir realisieren. Dann ist man auch gesetzt. Aber es ist, wenn jetzt jemand überlegt, in die Branche zu gründen und da zu starten, der nicht aus der Branche ist, muss man da, glaube ich, die Awareness für haben. Es ist nicht, ich spreche bei einer Konferenz und danach habe ich hier Aufträge für 5 Jahre lang, sondern es ist wirklich dieser Schritt, Proof of Concept, sich beweisen, Vertrauen aufbauen und dann mit dem Kunden miteinander wachsen. Und dann ist es aber auch nachhaltig. Das ist auch das Schöne, das ist ernst. Das ist eine ernsthafte Kooperation, die man aufbauen kann.
Also beständig, wenn man überzeugt hat.
Genau.
Was denkst du, könnte es denn jetzt in der aktuellen Situation Gründerinnen und Gründern einfacher machen, in die Branche zu kommen?
Ein eigenes Netzwerk aufzubauen. Ich finde gerade in der PropTech oder im PropTech-Bereich, wobei PropTech muss man auch immer wieder definieren. Also ich sage es explizit, zum Beispiel die Zusammenarbeit mit WOMO als Beispiel, empfinde ich als sehr gegenseitig wertschätzend. Wenn wir zum Beispiel ein Projekt haben, wo wir dieses qualifizierte Mobilitätsgutachten brauchen, weiß ich, dass ich den Emil anschreiben kann. Und ich denke auch auf der anderen Seite, wenn auf deren Seite jemand praktisch einen sehr spezifischen Sharing-Fokus braucht, kann er sich an mich wenden. Also dieses Miteinander, auch wenn man ein junges Unternehmen ist, sich gegenseitig zu stärken und zu unterstützen und dann auf Empfehlungen vielleicht auch zu arbeiten. Und wenn jetzt jemand neu in die Branche eintritt, das zu versuchen, also nicht im Sinne von Single-Fighter, ich mache jetzt hier meinen eigenen Weg und Kopf runter und ich versuche mir hier die verschiedenen Türklinken aufzumachen, sondern dass man vielleicht Synergien findet in anderen, die in dem Markt komplementäre Produkte anbieten.
Franziska, zum Schluss noch die Frage, was schätzt du am meisten an der Branche?
Zwei Punkte. Erstens ist, dass die Zukunftsfähigkeit oder die Auswirkung auf unsere Zukunft massiv ist. Das, was entwickelt wird in der Branche, steht 30, 40, 50 Jahre. Und was mich da so reizt, ist, daran einen Impact zu haben oder daran einen Beitrag leisten zu können. Das finde ich sehr faszinierend und motivierend. Und auf der anderen Seite, die handelnden Akteure, die ich bisher kennenlernen durfte, mit welcher Motivation die diese Aufgabe auch für sich wahrnehmen. Es ist der Branche bewusst, welche Verantwortung sie ein Stück weit auch haben für die zukünftigen Generationen. Und das muss man sich erstmal bewusst machen, dass das Auswirkungen hat für, wie die Welt in 30, 40 Jahren aussieht. Und vielleicht auch der dritte Punkt, die Motivation bei den Akteuren, das zum Positiven zu verändern, trotz der Widrigkeiten, die vielleicht gerade in der Marktlage zu identifizieren sind, da weiterzumachen und was Positives in der Zukunft zu hinterlassen.